Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von WK Media, Ihrem Partner für alle Herausforderungen rund um die digitale Weiterbildung im Unternehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute haben wir ein Thema mitgebracht. Also es geht erstmal grob gesagt um digitales Lernen, aber es geht um noch so viel mehr innerhalb des digitalen Lernens. Es geht um Microlearning, es geht um individualisiertes Lernen, gleichzeitig auch um Peer-Learning, es geht um Lernplattformen, es geht um KI und Virtual Reality.
Ah ja, KI ist sowieso immer dabei, stimmt. Haben wir noch irgendwas vergessen, Julia?
Die Frage nach Fachwissen und Soft Skills.
Oh ja.
Arbeitsplatzbezogenes Lernen. Also eine ganze Menge. Aber ehrlich gesagt sind es nicht einfach wild zusammengeworfene Methoden, Begriffe oder Formate, sondern tatsächlich die Fragen, die uns auch immer wieder begegnen, wenn wir auf Messen oder Kongressen unterwegs sind.
Und deswegen haben wir das natürlich nicht heute in 3 Stunden alles einzeln abgehandelt, sondern uns 2 ExpertInnen geholt, die die Themen jetzt einfach mal für uns aus ihrer Sicht einordnen.
Genau, in aller Kürze mussten sie das sozusagen machen für die Breite des Themas. Und das sind zum einen Julius Weidemeier, er ist Key Account Manager bei WK und seine Kollegin Kerstin Binder, sie ist Produktmanagerin für digitales Lernen auch bei WK.
Das Lernen direkt im Arbeitsprozess wird KI ein zentraler Baustein sein, da wird es mehr Tools geben, da wird es Möglichkeit geben, die halt hilft, Wissen halt wieder situativ verfügbar zu machen. Und ich glaube, dahin entwickelt sich auch die Erwartungshaltung von uns Lernenden. Und das Zweite, wir brauchen in der wirklich jetzt sich stark ändernden Arbeitswelt halt neue Kompetenzen. Und da verfolgen wir schon so den Gegentrend, dass es so hin wieder zu klassischen Lernpfaden gibt, um neue Kompetenzen halt aufzubauen. Und das auch gerade im digitalen Bereich.
Also ich glaube, die Lernbranche wird auch in den nächsten Jahren stark von KI geprägt sein. Ich glaube, es verschwindet nicht einfach wieder. Aber ich glaube, dass wir gerade an einen spannenden Wendepunkt kommen. Also, weil es wird immer deutlicher, dass wir mit KI alleine zum Beispiel gute Didaktik oder auch fundiertes Fachwissen nicht einfach ersetzen können. Und deswegen liegt die Zukunft aus meiner Sicht in der Verbindung aus beidem. Also dass man es eben schafft, die Effizienz und die Anpassungsfähigkeit von KI auf der einen Seite zusammenzubringen, der menschlichen Expertise, Kreativität und auch didaktischem Know-how auf der anderen Seite.
Beide sind also tief in der Materie drin und können uns einerseits zeigen, welche Trends es denn auf dem Markt gibt, was alles nachgefragt wird, wo sich da alles hin entwickelt und gleichzeitig aber auch den tiefen Blick in die einzelnen Produkte. Kerstin kann uns natürlich auch aufzeigen, wie sie welche Produkte entwickeln, wie sie eben darauf didaktisch eingehen, welche Trends gerade laufen und was gerade nachgefragt wird.
Und insofern würde ich sagen, wir warten gar nicht mehr lang, sondern gehen direkt ins Gespräch und tauchen ein in die Trendwelt des digitalen Lernens.
Also
ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, ein herzliches Willkommen an Julius und Kerstin zu unserem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Und wir fangen auch direkt an, denn Julius, wir haben uns neulich mal gesehen, ich glaube, es war bei der ZP Nord auf der Messe und deswegen habe ich gedacht, ich hole mir gleich mal deinen Marktblick ein. Es wird ja wahrscheinlich nicht die einzige Messe sein, auf der du unterwegs bist. Was ist denn dein Eindruck? Was wird gerade so gefragt im Markt des digitalen Lernens?
Ja, das ist richtig. Ja, da haben wir uns getroffen und ja, ich bin auch auf mehreren Messen unterwegs. Wenn ich so auf die letzten Messen oder auch Kundengespräche oder Projekte zurückschaue, und jetzt nicht gleich KI als erstes nennen möchte, kommt noch keine Sorge. Stelle ich aber so grundsätzlich fest, dass so das Lernen näher an den Arbeitsalltag rücken muss. Also die Unternehmen wollen so weg vom klassischen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, bekommt einmal im Jahr so einen Kurs zugewiesen, sondern gefragt sind eher so kurze, bedarfsgerechte Lernimpulse, die halt genau dann verfügbar sind, wenn man sie gerade braucht, ne? Oder auch Lernreisen, wenn man nach und nach bestimmte Kompetenzen halt wirklich vermitteln möchte. Und das einhergeht bei uns auch dann immer mit so einer gewissen Personalisierung. Also Unternehmen fragen immer stärker danach, halt wie so Lernangebote individueller werden können. Ne? Also nicht jede jeder Mitarbeitende braucht halt dieselben Inhalte. Und hier spielt ja KI dann doch wieder eine Rolle, komme ich doch nicht so lange dran vorbei, weil sie halt Lernpfade oder Empfehlungen und sogar Inhalte halt stärker auf jeweilige Personen halt zuschneiden gucken. Also andersrum, ja, die Inhalte müssen halt ja mehr auf die Unternehmen zugeschnitten werden und halt auch, ja, die Lernangebote mehr auf die einzelne Person. Das so grundsätzlich, ja, eine weitere Beobachtung, die wir vielleicht noch machen, die auch ganz spannend ist, die kam jetzt in letzter Zeit häufiger, ist so die, ja, der Nachweis von Wirksamkeit von Lernen. Das wird halt stärker hinterfragt. Also viele Unternehmen haben halt in den letzten Jahren so eine umfangreiche Content-Bibliothek, Lernbibliothek halt aufgebaut. Und jetzt kommt halt häufig die Frage, was bringt das eigentlich? Ja, wie verändert sich oder wie verändert Lernen halt wirklich Verhalten, Performance oder auch Produktivität? Also der Fokus verschiebt sich so von der reinen Bereitstellung des Contents, wie wir es so seit Corona oder vor einigen Jahren hatten, so hin zur tatsächlichen Wirkung vom Lernen. Das sind so, ja, so drei zentrale Bausteine, die ich mal so nennen kann, was wir oder ich so feststelle, was am Markt gerade passiert.
Und hast du denn den Eindruck, dass auch hinter der Nachfrage nach mehr Wirksamkeit oder überhaupt, dass die Frage gestellt wird, wie wirksam ist das digitale Lernen, dass da ein Sparkurs der Unternehmen dahinter steckt, einfach weil der wirtschaftliche Druck gestiegen ist, oder woher kommt das?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass halt weniger gelernt wird oder gespart wird, aber es wird bewusster investiert, sage ich mal so. Weil der Druck, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, in den wirtschaftlichen Zeiten auf Budgets ist halt deutlich gestiegen. Aber gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass halt der Qualifizierungsbedarf halt größer denn je ist. Deswegen geht das so ein bisschen damit einher. Was sich, finde ich, verändert hat, ist die Erwartungshaltung. Ne? Also Unternehmen fragen halt heute stärker nach dem konkreten Nutzen von spezifischen Lernmaßnahmen. Und es reicht nicht mehr aus, so einfach Inhalte bereitzustellen, sondern Lernen muss tatsächlich so einen Beitrag zu aktuellen Herausforderungen leisten. Ja, wenn man da so ein paar Beispiele nennen möchte, wären das so KI, Führung oder auch Transformation. Deshalb sehe ich weniger so einen klassischen Sparkurs beim Lernen, sondern eher den Fokus auf Wirksamkeit und Relevanz.
Und müsst ihr dann auch wirklich Daten, Zahlen liefern, also so ein Return on Learning?
Liefern eher weniger, aber unsere Kunden fragen natürlich. Gerade Kunden, die bei uns jetzt, sag ich mal, länger schon dabei sind, die fragen natürlich, weil sie es auch für interne Argumente halt brauchen. Sie müssen ihre Budgets halt rechtfertigen oder auch ihre Ausgaben, die getätigt werden. Und die fragen tatsächlich auch in die Richtung ja deutlich mehr als, jetzt sage ich mal, früher. Aber weniger als wieder so diesem klassischen Sinne von Return of Learning, halt so einer harten Euro-Logik, sondern was wirklich dann interessiert ist, was verändert sich durch das Lernen? Also, ne, wenn wir jetzt mal so ein Beispiel nennen wollen, wird das Wissen tatsächlich angewendet? Verbessert sich die Zusammenarbeit in einem Team oder werden Mitarbeitende schneller handlungsfähig? Also da geht es wirklich um diese konkreten Fragestellungen. Und gerade halt bei den digitalen Lernangeboten geht es da weniger, so stellen wir es zumindest fest, mit direkten finanziellen Return of Invest, sondern eher um Indikatoren wie Nutzung oder auch Transfer in den Arbeitsalltag oder auch tatsächliche Kompetenzentwicklung bei den Mitarbeitern, die dann beispielsweise halt erhoben werden. Und da fragen aber vermehrt Kunden nach, wie können wir das denn messen, wie können wir das denn intern argumentieren. Und ja, deshalb würde ich halt sagen, man erwartet heute weniger einen perfekten Nachweis von Zahlen, sondern mehr so eine nachvollziehbare, ja, Wirkungskette halt vom Lernen so in die Praxis.
Das ist doch die perfekte Überleitung von dir, Julius, der jetzt uns den Marktblick gegeben hat, zu dir, Kerstin, wo wir noch ein bisschen stärker ins Produkt sozusagen selbst reinschauen können, in das digitale Lernen an sich. Wenn der Julius sagt, ja, wir müssen im Markt stärker aufzeigen, wie wirksam ist denn unser Lernen, was tut ihr denn dann, damit wirklich das Lernen, das ihr anbietet, auch den Content, dass der auch wirklich nachhaltig wird? Also wie gestaltet ihr den, damit die Wirksamkeit dann auch wirklich hinterher gegeben ist?
Ja, also Julius hat schon viel Wichtiges gesagt, aber wenn wir mal genauer auf das Thema Nachhaltigkeit bei Lernen schauen, dann hat das ja verschiedene Ebenen. Also die wichtigste für mich ist die didaktische Nachhaltigkeit. Da geht es ja darum, also Lernen ist dann nachhaltig, wenn Menschen das Wissen eben nicht nur konsumieren, sondern es dann auch im Alltag anwenden können. Und deshalb führen wir unsere Lernenden mit unseren Soft-Skill-Trainings eben Schritt für Schritt von der Theorie in die Praxis. Also das heißt, unser Content beinhaltet immer sehr viele Praxisbeispiele, Übungen, Reflexionen oder eben auch sehr konkrete Transferaufgaben, damit wir eben gewährleisten können, dass das theoretische Wissen, das dahinter steckt, auch in den Alltag adaptiert werden kann, weil reine, ja, Fakten aufzuschreiben und zu vermitteln ist schön und gut, aber damit kann man eben nicht sicherstellen, dass dann auch nach dem Lernen entsprechend Handlungen und Verhalten angepasst werden.
Können wir da ins Detail reingehen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten nutzt ihr tatsächlich konkret, um die Wirksamkeit da zu erhöhen oder dass eben dass man auch ins Handeln kommt hinterher?
Also ein Beispiel wäre da unser Check. Also da geht es darum, dass wir Fragen zu konkreten, realistischen Arbeitssituationen stellen. Also es geht nicht darum, Faktenwissen abzufragen, sondern wir wollen eben mit diesen Fragen erreichen, dass sich die Lernenden eben in eine konkrete Alltagssituation hineinversetzen und dann eben entscheiden müssen, okay, wie lässt sich denn hier das Wissen, das ich jetzt gerade theoretisch vermittelt bekommen habe, praktisch anwenden und dann eben ein Feedback dazu bekommen. Oder wir haben den Snapshot bei uns in den Kursen. Das ist quasi eine visuelle Zusammenfassung, die als Gedächtnisstütze dienen kann. Die sehen immer ganz hübsch aus, sind recht bunt gestaltet und ja, sollen einfach die Möglichkeit geben, dass man sich im Arbeitsalltag auch mal irgendwo einen freundlichen Reminder an die Wand hängen kann, um einfach so ein wichtiges Thema auch ja nach dem Lernen präsent zu haben. Da freue ich mich auch immer, also bei uns in den Fluren, wenn ich da so durch die Büros gehe, dann gibt es einige Kolleginnen und Kollegen, die sich da so eine bunte Wand gestaltet haben mit Themen, die sie eben nicht vergessen wollen. Und das finde ich immer ganz schön anzuschauen. Oder genau, dann haben wir noch den Baustein Do-It-Yourself. Das sind dann Checklisten oder Vorlagen oder auch mal Anregungen für Rollenspiele oder Übungen, die man eben ja auf Basis des Kurses, den man gemacht hat, dann weiterdenken kann. Und da geht es dann immer darum, eben eine Verbindung zu meinem Arbeitsalltag herzustellen. Also vielleicht mal ein Tagebuch zu schreiben, um irgendwas zu dokumentieren und mich selber reflektieren zu können oder ja Anstöße für ein Gespräch, das man mit Kollegen führen kann. Also da geht es dann wirklich darum, Inspiration zu geben, wie man da in eine konkrete Handlung kommen kann. Das wären jetzt mal so 3 von 6 festen Bausteinen, die wir in unsere Kurse immer einbinden. Und das Ziel ist eben, das Lernen soll eben nicht mit dem Kursabschluss enden, sondern eigentlich danach erst so richtig beginnen, dass man dann sagt, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Wissen und mit diesem Know-how, das ich da gewonnen habe, wie kann ich das konkret in den Alltag übersetzen?
Jetzt hast du vorhin gesagt, wichtig ist eben eigentlich die didaktische Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das, was du aufgezählt hast, das geht ja auch in die Richtung, dass ihr das, wie ihr das aufbaut. Was sind dann die anderen Kategorien sozusagen an Nachhaltigkeit?
Also man kann es natürlich auch aus einer ökologischen Perspektive betrachten. Also wenn ein Unternehmen Elucidate einsetzt, spart es natürlich Reisekosten, Übernachtungen oder generell Ressourcen im Vergleich zu klassischen Präsenzformaten. Und E-Learning lässt sich natürlich auch viel leichter skalieren als Face-to-Face-Angebote. Und dann haben wir natürlich auch noch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Da versuchen wir zum Beispiel, unseren Content so aufzubereiten, dass wir den sehr einfach in kleine Einheiten auch zerlegen können und die neu kombinieren können. Also ein bisschen so passend dazu, was Julius auch gesagt hat. Also es wird einfach auch immer mehr nachgefragt, gibt es kleinere Einheiten, Microlearnings? Und genau das nutzen wir eben auch zu sagen, wir produzieren einmal, denken aber gleich mit, dass das eben so sinnhaft auch kleinere Abschnitte sein können und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, je nachdem, welches Lernziel dahinter steht, diese kleinen Bausteine neu miteinander zu kombinieren oder auf Kundenwunsch vielleicht ja einzelne Bausteine mal komplett zu individualisieren auf eine bestimmte Zielgruppe oder ja einzelne rauszunehmen, andere reinzusetzen. Genau, das macht uns natürlich flexibler, aber wir haben eben immer einmal eine Content-Basis und müssen nicht immer ja das Rad neu erfinden sozusagen.
Damit sprichst du ja den Trend so eben dieses Micro-Learnings ja auch nochmal mit an. Da gibt es ja schon wieder ein Stück weit den Gegentrend zu sagen oder dass viele sagen, wenn wir das alles in so kleine Lernhäppchen einteilen, verliert man irgendwie so dieses große Ganze, den Überblick. Merkt ihr das auch, dass das schon wieder so ein bisschen in den Gegentrend reingeht und müsst ihr da auch so ein bisschen wieder versuchen, eben wie du gesagt hast, dann die Lernhäppchen zu nehmen und zu individualisieren, in einer größeren Lernreise wieder neu zusammenstellen? Also merkt ihr das, dass das schon wie so ein ein Stück weit ein Gegentrend wieder ist?
Würde ich jetzt nicht ganz, als Gegentrend würde ich es, glaube ich, nicht bezeichnen. Ja, also es gibt ganz klar den Trend zu kleineren Lerneinheiten, aber nicht jedes Thema lässt sich in 5 Minuten vermitteln. Also es ist ja immer die Frage, was für ein Ziel steckt dahinter. Wenn ich genau weiß, was mein Problem ist und was ich lösen möchte oder welche Fähigkeit entwickeln möchte, dann kann ich sehr gut mit kurzen und präzisen Lernformaten da wirksam drauf hinarbeiten. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte eine bestimmte Kompetenz aufbauen, ich möchte einen Überblick über eine gewisse Thematik bekommen, dann sind 5 Minuten natürlich nicht ausreichend. Und ja, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, weil wenn man eben auf der einen Seite kleine fokussierte Einheiten hat, kann man die ja auch wieder wunderbar zu einer passenden Lernreise zusammensetzen. Und das ist das, was wir auch im Alltag jetzt gerade ganz oft erleben. Also die Kunden fragen schon immer mehr dieses Microlearning an. Also sie wollen es eben nicht gerne in große Kurse verpackt, sondern in kleineren Einheiten und ja, sind dann so einfach flexibler, sich je nach Bedarf das wieder neu miteinander zu kombinieren.
Jetzt hast du, Julius, vorher auch schon gesagt, wir sind sozusagen in diesem Spannungsfeld von, die Budgets werden, wie hast du es gesagt, ein bisschen bewusster eingesetzt. Das war sehr schön. Und gleichzeitig wissen aber alle, dass der Weiterbildungsbedarf eigentlich irgendwie auch so hoch ist wie nie. Und das ist ja auch das, was einem auf der Messe immer begegnet. Die Dynamik der Transformation ist so hoch. Man muss eigentlich ständig was Neues lernen. Und was man heute gelernt hat, ist morgen schon fast wieder irgendwie überholt. Was würdest du denn sagen, mit welchen Mitteln kann man dagegen steuern? Denn auch da gibt es ja in der Debatte viele Positionen, sowas wie, eigentlich müssten Mitarbeitende sehr selbstbestimmt lernen, damit sie eben selber sehen an jedem Tag, was brauche ich neu. Und andere sagen aber auch, vielleicht braucht es aber auch wieder mehr eine Lenkung von Führungskräften, die den Überblick haben und sagen, dieses und jenes ist jetzt angesagt. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Ja, das ist tatsächlich sehr spannend und das sind auch viele Unternehmen, die sich gerade das Thema vielleicht auch mal neu aufsetzen oder neu denken. Das ist auch eine häufige Frage, die halt kommt. Bieten wir halt Inhalte komplett selbstbestimmt an oder auch eine Form von Teilselbstbestimmt, mit dem vielleicht durch die Führungskraft oder durchs Unternehmen gesteuert oder komplett gesteuert. Klar muss man immer differenzieren zwischen Unternehmen oder auch Branche. Für mich macht aber so das selbstbestimmte Lernen schon einen großen Teil aus. Dann da bin ich vielleicht doch ein bisschen freier zu sagen, hey, welches Thema interessiert mich oder wo sehe ich mich denn selbst? Wo möchte ich mich selbst weiterentwickeln? Welche Kompetenzen möchte ich ausbauen? Andererseits braucht es halt auch eine Lenkung durch Führungskraft, Stichwort Fremdeinschätzung oder auch durchs Unternehmen. Welche übergeordneten Ziele möchte man verfolgen? Welche Kompetenzen brauchen wir auch dafür, um als Unternehmen halt zukunftsfähig zu sein? Deswegen ist es für mich, aber auch viele Unternehmen so ein Mix. Also bestimmte Inhalte werden vorgegeben oder Lernreisen auch gesteuert oder die Führungskraft lenkt es zum Teil mit. Da sind wir wieder bei dem Wort Budgets, ne? Kann man zielgerichtet halt einsetzen. Aber man versucht trotzdem, den Mitarbeitern noch ein bisschen Freiheit zu lassen, bestimmte Themen oder auch hier auch gerne so kleine Häppchen, so Microlearnings als Teaser halt anzubieten und zu sagen, hey, wenn dich jetzt aber auch das Thema Agilität interessiert, dann schau dir doch gerne hierzu mal etwas an. Und das erleben wir zumindest gerade in der Praxis so als der Schlüssel gerade, um halt alle Faktoren oder allen Umständen so ein bisschen gerecht zu werden.
Und ein zweites Stichwort, das vorhin auch schon viel neben Selbstbestimmung ist, Individualisierung. Und du hast schon anklingen lassen, spätestens da kommen wir an KI nicht mehr vorbei. Wie würdest du das einschätzen? Hat wirklich individualisiertes Lernen einen extremen Boost erlebt durch KI? War das vorher kein so ein großes Thema oder wie ist da im Moment der Stand?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, was ich gerade lernen möchte. Und wenn es darum geht, so ein bisschen in the flow of work zu lernen, also ich habe irgendein Problem gerade und brauche eine Lösung, da hilft KI sehr, weil man kann bestimmte Lerninhalte durchsuchen, man braucht keinen 30-Minuten-Kurs mir anzugucken und an welcher Stelle kommt das, was ich gerade brauche, sondern kann mir wirklich gezielt die Information oder das Wissensnugget raussuchen, was ich brauche. Und das hat man ja viel, sag mal so in Anwendungsfällen, wie bediene ich irgendwas, wie brauche ich irgendwas. Da merkt man das schon, dass KI da den Boost schafft. Auch bei dem Ausbau von Kompetenzen, die ja zumindest auch bei uns oder viel am Markt auch in so Lernreisen eingebettet werden, weil es halt nicht nur dieses kleine 5-Minuten-Nugget isoliert braucht oder es dem halt gerecht wird, da hilft auch die KI bestimmt dann auf, ich sag mal, auf meinen eigenen Kompetenzen, die ich halt evaluiert habe oder die ich mir selbst auch bewusst bin und meinen ja zukünftigen ja, Bedarf, oder ich sag mal Schulungsbedarf, den ich habe oder mein Ziel, wo ich hin möchte, dass KI dann auch die Möglichkeit gibt, halt die aus einer großen Bibliothek halt Content so auszuwählen, dass ich halt ja zu meinem Lernziel halt komme. Da kann es auch helfen, keine Frage. Aber auch da machen wir auch gegensätzliche Erfahrungen, weil wir haben ja zum Beispiel auch vorkonzipierte Lernpfade, die so die Basics nochmal abholen. Und auch, es hilft oft, auch wenn man ja vielleicht meistens die Basics zur Agilität, zum Beispiel jetzt, die kenne ich schon, einfach nochmal auch die Basics zu wiederholen und das Thema nochmal von Grund auf neu zu betrachten.
Mhm. Dann gehen wir doch jetzt da mal noch ein bisschen konkreter rein, weil wir auch diese Kategorie haben und unsere ZuhörerInnen es gerne so konkret wie möglich haben, damit sie vielleicht das auch einsetzen können.
Ganz konkret.
Du hast es jetzt eben erklärt, also KI kann helfen bei der Individualisierung. Ich kann auch eben spontan, wenn ich eine Frage am Arbeitsplatz habe, kann ich mir eine Lösung suchen, mir entsprechende Lernpfade vorschlagen lassen. Wie ist es denn bei euch, wie individualisierbar sind eure Trainings, beziehungsweise mit welchen individuellen Wünschen kommen auch Unternehmen? Also buchen die dann eben so Komplettpaket Kommunikation oder haben die eben auch schon, kommen die an mit spezifischen Bedarfen oder sagen, wir müssen das dann aber so aufbauen, dass das am Ende für unsere Mitarbeitenden individualisierbar ist? Wie sieht es aus?
Da werde ich mal versuchen, meine Antwort sehr praxisnah zu geben, dass es auch den Mehrwert gibt.
Hervorragend.
Also zum einen ist es ja, das hat Kerstin so ein bisschen schon anklingen lassen, ist es möglich, unseren Standard-Content, der ja schon fertig ist, ne, dass man den einfach entweder als Micro-Learnings halt aufbereitet und selbst dann in einem eigenen System oder bei sich dann halt so einer individuellen Lernreise verbindet. Oder man kann auch gleich die vorgefertigten Lernpfade von uns nehmen. Da lassen wir quasi schon eine Freiheit und man kann selbst entscheiden, wie möchte man es individualisieren. Natürlich ist es aber Standard-Content, der von uns auch branchenübergreifend konzipiert wurde. Und da ist halt oft auch der Bedarf da, nee, wir müssen das individualisieren beziehungsweise auf bestimmte Use-Cases auch zuschneiden. Und die Möglichkeit besteht auch, ich kann da mal so ein Beispiel nennen, da wird es, glaube ich, sehr praxisnah. Zuletzt gab es den Wunsch eines Kunden von uns, ein E-Learning zum Thema Unconscious Bias in Auswahlgesprächen, ne, dass man sowohl die Fachbereiche als auch die Recruiter halt da halt sensibilisiert. Wir wiederum haben einen schönen Lernpfad zu Unconscious Bias, der ist aber ein bisschen allgemein gehaltener. Und dann haben wir uns mit dem Kunden hingesetzt und gesagt, okay, wir münzen das ein bisschen mehr auf das Thema Auswahlgespräche zu, branden das natürlich, nehmen noch vielleicht unternehmenseigene, ja, spezifische Anforderungen oder Vorschriften mit rein und könnten halt so, ja, sehr ressourcenschonend halt einen schönen Lernpfad für den Kunden entwickeln, der genau halt diesen Bedarf halt gerade abdeckt. Und das ist halt für den Kunden immer noch günstiger oder für viele, als jetzt komplett neu etwas halt zu erstellen oder mit uns zu erstellen oder selbst zu erstellen. Und so kann man halt auch unseren Standard-Content halt sehr effizient halt individualisieren. Und die Nachfrage ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Muss man nur mal bei uns in die Produktentwicklung und zu unseren E-Learning-Autoren gucken und fragen, wie die aktuell ausgelastet sind, ja.
Und dann habe ich, Kerstin, für dich auch noch eine konkrete Frage. Wir haben jetzt über schon ein paar Trends angesprochen, Selbstbestimmung, Individualisierung, kleine Lerneinheiten und ich würde noch dazu nehmen, worauf wir sicher gleich noch eingehen, Unterstützung in Sachen KI, damit Mitarbeitende fit werden. Was davon würdest du sagen, braucht es gerade am meisten für Lernende?
Also für mich ist das eindeutig das Thema Zukunftsfähigkeit. Also ich glaube, wir sind uns einig, Fachwissen bleibt wichtig. Das ist keine Frage, aber für mich ist die wichtigste Kompetenz der Zukunft Lernfähigkeit, weil wer offen für Neues bleibt und Veränderungen aktiv mitgestaltet, der wird auch jetzt im Zeitalter von KI erfolgreich sein können. Wenn das nicht da ist, dann ist es wahrscheinlich schon herausfordernder mit den Gegebenheiten, wie sie heute sind, umzugehen.
Was würdest du sagen, wie werden Mitarbeitende zukunfts- und lernfähig?
Ja, ich finde, da spielt das Thema Soft Skills wieder eine bedeutendere Rolle. Also ich finde, das macht Soft Skills wieder wichtiger im Stellenwert auch zu fachlichen Qualifikationen, weil die können teilweise auch eben durch KI unterstützt und ersetzt werden, aber das Zwischenmenschliche, dass man eben im Austausch bleibt, gut kommunizieren kann. Ich glaube, das ist essentieller denn je.
Könntest du noch sagen, so Thema Lernfähigkeit im engeren Sinne, also wirklich brauchen die Lernenden wieder mehr Unterstützung, um überhaupt in diesen Lernprozess wieder stärker reinzukommen? Also es wird ja immer ihnen eigentlich oder allen abverlangt, lebenslang zu lernen, aber ganz oft stoppt es dann doch irgendwann und man lernt nicht mehr bewusst sozusagen. Also wir lernen zwar schon immer wieder was Neues dazu, aber das zu reflektieren und dann hinterher eben auch weiter anwenden zu können, geschieht nicht unbedingt immer. Ist es auch nachgefragt, dass die Unternehmen bei euch anfragen, ja, könnt ihr unseren Mitarbeitenden erstmal so im Vorhinein auch vermitteln, wie sie am besten dann individuell für sich lernen, also wirklich diese Lernfähigkeit im engeren Sinne zu vermitteln. Ist das eine Anfrage an euch auch?
Also ja, ist es definitiv. Deswegen haben wir auch eine Kategorie, die sich mit dem Thema selbstbestimmten Lernen beschäftigt, wo es eben genau darum geht, wie man eigenverantwortlich lernen kann, was man tun kann, wie man sich organisieren kann, Lernpartnerschaften bilden, einen Lernplan für sich selber aufstellen, Lernziele für sich selber zu definieren, ja, sich Lernzeiten und Inseln im Alltag irgendwie zu schaffen, wo man das auch, ja, leben kann. Also, weil, ja, es ist halt ein deutlicher Unterschied zu sagen, ja, ich muss da irgendwie was dazulernen, ich würde da gern mal einen Workshop oder ein Seminar mitmachen. Wie du sagtest, das endet dann oft, also man macht dann diese Maßnahme und dann ist gut und man denkt so, okay, jetzt bin ich fertig. Und ich glaube, so ein bisschen müssen wir uns alle von dieser Vorstellung verabschieden, dass man irgendwann mal fertig gelernt hat. Ja, weil die Anforderungen heutzutage sich ja fast täglich, stündlich sogar in manchen Bereichen ändern können. Und da müssen wir halt bereit sein, Lernen eben nicht als ein einmaliges Ereignis zu sehen, sondern eben immer ja in der Lage zu sein, sich zu fokussieren und zu sagen, okay, was ist denn jetzt gerade wirklich relevant für meine Arbeit oder für meine persönliche Entwicklung, und sich dann eben auch gezielt Angebote zu suchen, die dann dazu passen. Ob die dann eben kleiner und fokussiert und kurz sind oder eben jetzt eine ganze Lernreise sind, das ist dann eben individuell immer zu entscheiden.
Jetzt hast du eben noch ein Stichwort genannt, die Lernpartnerschaft. Wie steht es denn so um Peer-Learning, Social-Learning bei aller Individualisierbarkeit des Lernens, die wir viele Möglichkeiten haben, das Lernen zu individualisieren? Wie sieht es dann aus mit dem Lernen im Austausch?
Also ich bin totaler Fan davon. Ich lerne sehr gut durch den Austausch mit anderen und habe da wirklich sehr tolle Aha-Momente immer. Ich erlebe es aber tatsächlich, ja, so im Alltag ganz anders. Also ich glaube, das wäre ein Feld, wo wir so insgesamt alle noch dazu lernen können oder uns mehr trauen können, das zu nutzen, weil ich glaube, da entstehen ganz tolle Sachen, die man oft sonst verpasst, wenn man es eben nicht nutzt.
Und dann haben wir es ja schon am Anfang angekündigt, wir kommen heute auch an KI nicht vorbei.
So ein bisschen wie der weiße Elefant im Raum, so irgendwie.
Genau, immer und überall schwirrt es schon. Genau, und Julius, du hast ja vorher schon gesagt, im Bereich Individualisierung zum Beispiel bringt KI enorme Möglichkeiten mit sich. Aber so, wie würdest du es insgesamt einordnen? Denn es ist ja wirklich so, man läuft über die Messen und KI ist einfach mit das dominierende Thema und das schon seit langer Zeit, immer ein bisschen mit unterschiedlicher Färbung. Aber würdest du sagen, dieser extreme Trend und diese Präsenz des Themas wird auch seinem Stellenwert gerecht, oder ist es ein bisschen zu viel Lärm um nichts? Wow, das ist es nicht ein Shakespeare-Werk? Ist mir gerade eingefallen. Wow. Entschuldigung, ich kann ein bisschen gefreut.
Ja. Also ich glaube zumindest, dass der...
Du musst nicht ganz so philosophisch antworten. Das hat jetzt irgendwie die Erwartungshaltung stark gehoben, finde ich.
Ja, versuchen wir da mal gut drauf zu antworten. Ich glaube, der Run, der ist absolut nachvollziehbar, ne? Aber ich glaube halt auch, dass nicht alles, was gerade ausprobiert wird, wird sich halt perspektivisch in der Breite halt durchsetzen. Ich finde, bei KI sehen wir aber tatsächlich bereits, dass es kein kurzfristiger Trend mehr ist, sondern sich als so Infrastrukturtechnologie im Learning-Bereich schon etabliert. Vor allem in der Content-Erstellung haben wir jetzt mehrmals darüber gesprochen, in der Personalisierung, aber auch im Support von so Lernprozessen, da sehe ich das schon. Also ich finde aber wichtig, dabei zu sagen, ist, ob das der Mehrwert, der dabei entsteht, dabei weniger durch die Technologie an sich, sondern eher so durch die Frage, hey, wie gut kann sie in didaktisch sinnvolle Lernkonzepte tatsächlich dann zukunftsfähig auch eingebettet werden. Neben KI oder mit KI haben wir auch immer das Thema VR, sind wir selber auch auf den Zug gesprungen. Da sehe ich das Bild mittlerweile aber ein bisschen differenzierter, weil das Thema VR hat so starke Anwendungsfälle, ne? Insbesondere dort, wo es um realitätsnahe Simulationen geht, zum Beispiel in so kritischen Situationen oder im Training von Verhaltens- oder Kommunikationsskills. Und wir haben jetzt auch selbst, sind wir auf den Endzug ja aufgesprungen und haben so VR-Szenarien entwickelt, um verschiedene so Kommunikationsszenarien halt auch zu trainieren, weil wir halt finden, dort kann man das Verhalten sehr unmittelbar halt erlebbar machen und auch reflektierbar. Aber gleichzeitig sehen wir halt auch, dass gerade dieser breite Rollout bei VR, also stark davon abhängt, wie gut sich VR halt organisatorisch integrieren und skalieren lässt. Deshalb würde ich schon sagen, dass so zum Thema VR, ich meine, auf der Messe sieht man da auch sehr, sehr viel, jetzt auf der LearnTech auch, dass sich VR aus meiner Sicht nicht so als Standardformat für alle Lerninhalte halt durchsetzen wird, sondern wirklich so in klar, ja, definierten Use Cases da schon Anwendung findet, ne? Deswegen würde ich sagen, ja, KI in jedem Fall, so im Großen und Ganzen, aber so Trends wie zum Beispiel VR, dann wird es so nur so selektiv eingesetzt, wo es halt wirklich den Mehrwert halt bringt.
Und was würdest du sagen? Manchmal frage ich mich, durch KI kann ich ja wirklich jederzeit irgendwie eine Antwort auf meine Fragen finden. Verändert es auch den Bereich der E-Learning-Branche, weil es vielleicht diese vorgefertigten Trainings so nicht braucht?
Ja, verändern oder sich den Stellenwert so verändert, ja schon, aber ich glaube nicht so, dass E-Learnings halt überflüssig werden. Ich denke eher so im Gegenteil. Es verschiebt sich halt so ein bisschen, so wieder von dem klassischen Kursdenken, wir haben es heute ein oder andere Mal schon gehört, ne, hin zu so einer flexiblen Wissensarchitektur oder Lernarchitektur, wie man auch dazu sagen möchte. Ne? Also durch KI, hast du schon gesagt, kann man Informationen halt jederzeit auffindbar machen, kann sich aufbereiten lassen. Klar, das wird wichtig und das wird vor allem in bestimmten Szenarien wichtig, weil wir Mitarbeiter nicht mehr durch lange so Module navigieren müssen oder eine Antwort zu finden. Aber ich denke halt auch, und ihr habt es vorhin auch gesagt, dass so diese klassischen E-Learnings oder Lernpfad und Kompetenzen auch so, dieser Gegentrend, den es gibt, dass der halt auch immer wichtiger wird. Denn man lernt halt auch, ja, der Mensch steht immer mehr im Fokus. Es geht um Umgang mit KI. Wir machen Veränderungen durch und dem muss ich halt gerecht werden. Da muss ich halt mir Kompetenz aneignen, um mit dieser unsicheren Zeit halt umzugehen, um auch mit den Technologien ran mitzukommen. Und es braucht halt bestimmte Fähigkeiten und neue Fähigkeiten, neue Kompetenzen und Future Skills, die wir halt aufbauen müssen. Und da sind wir halt wieder bei genau diesen klassischen Lernfahren, wo man nach und nach halt Kompetenzen aufbaut. Deswegen, ja, KI schon, wenn es so um Wissen-Nuggets etc. geht, sehe ich das auf jeden Fall. Aber wenn es um klassischen Kompetenzaufbau geht, da wird es ja den Stellenwert des E-Learnings nicht so leicht halt ersetzen.
Und um nochmal auf VR ein Stück weit zurückzukommen, weil du hast ja gesagt, Julius, es wird eben dann eingesetzt, wenn es auch wirklich den Mehrwert bringt. Kerstin, kannst du uns nochmal so ganz konkret auch zusammenfassen, was genau ist denn dann der Mehrwert von VR, dass man sagt, man betreibt dann an der Stelle den Aufwand? Ist es dann auch was sich dann wieder in der Nachhaltigkeit des Lernens widerspiegelt?
Also für mich liegt der größte Mehrwert von VR darin, dass man Lernen zu einer Erfahrung machen kann. Also in unseren VR-Szenarien können Menschen Situationen erleben und üben, die im Arbeitsalltag schwer sind oder eben mit Risiken verbunden sind. Also zum Beispiel schwierige Gespräche oder auch Präsentationen vor Publikum. Und sie können eben bei dieser VR-Erfahrung Fehler machen, verschiedene Verhaltensweisen auch ausprobieren, was man sich ja so im Arbeitsalltag wahrscheinlich auch nicht trauen würde, zu sagen, ich bin in einem Gespräch einfach mal, ja, verhalte ich mich ganz anders, als ich es eigentlich tun würde, nur um zu sehen, wie ich dann weiterkomme. Und ja, das können sie eben in dieser VR-Umgebung tun, ohne dass das Ganze reale Konsequenzen hat. Und dadurch entsteht eben ein sehr sicherer Lernraum, in dem man Erfahrungen sammeln kann, die dann halt auch nachhaltig wirken können. Weil alles, was wir selbst erleben und mit allen Sinnen erfahren haben, da können wir natürlich auch später dann wieder leichter drauf zugreifen und das dann abrufen, wenn es wieder relevant wird, wenn wir dann tatsächlich in einem schwierigen Gespräch stecken beispielsweise.
Erfahrungen machen, das hängt ja auch damit zusammen oder mit allen Sinnen erleben. Das heißt, das Thema Emotionen kommt da ja im Prinzip auch ins Spiel. Also man hat beim Lernen dann vielleicht ein höheres Level an Emotionen, wie wenn man versucht, sich Faktenwissen beizubringen, wenn man in der Situation drinsteckt. Das führt mich noch zu einer bisschen philosophischeren Abschlussfrage, noch nicht ganz die Abschlussfrage, aber eben dieses Thema, die Interaktion von Mensch und Maschine und welche Rolle spielen dabei die Emotionen, also wie gelingt das, das alles miteinander einhergehen zu lassen? Das ist jetzt eine sehr große Frage, aber ja, so zusammengefasst, wie gelingt die Interaktion von Mensch und Technologie beim Lernen künftig?
Also ich versuche die große Frage mal etwas kleiner zu machen und bleib mal beim Thema KI. Würden wir unsere Gesprächstrainings jetzt zum Beispiel ohne KI einsetzen, dann könnte der Avatar, dem man da begegnet, nur vorgefertigte Antworten wiedergeben. Er würde also nicht wirklich auf das eingehen, was der Lernende jetzt gerade gesagt hat, zum Beispiel. Und durch die KI verändert sich eben diese gesamte Interaktion. Der Avatar reagiert in Echtzeit, die Gespräche verlaufen dynamisch und es entsteht eben eine realitätsnahe Situation. Und jetzt gemeinsam mit VR schaffen wir da eben einen neuen Lernraum, in dem Menschen schwierige Gespräche oder Präsentationen sicher üben können. Und für mich ist genau das die spannende Rolle von Technologie im Lernen. Also sie ersetzt den Menschen nicht, sondern sie ermöglicht Erfahrungen, die vorher kaum oder gar nicht möglich waren. Und ich glaube, da liegt zumindest meine Neugier und mein Interesse, da stehen wir wahrscheinlich gerade sehr am Anfang von dieser Entwicklung und können noch ganz viele neue Lernerfahrungen und Möglichkeiten entdecken, wenn wir eben Technologie und Didaktik und Fachwissen ja schlau miteinander kombinieren.
Da würde ich sagen, mit so einer großen Frage schließen wir auch und machen jetzt aber noch eine etwas praktikablere Abschlussfrage, die ihr auch in aller Kürze beantworten sollt. Wir haben ja jetzt eigentlich so einen kleinen Ritt durch die Trends des digitalen Lernens gewagt und deswegen würden wir euch zum Schluss nochmal fragen, Trendcheck, wohin entwickelt sich die Lernbranche? Vielleicht Julius, fängst du an.
Ja, gerne. Ich würde es gerne, wie ich es jetzt ein paar Mal schon gemacht habe, gleich einmal differenzieren, ganz kurz und knapp. Also einmal würde ich sagen, ja, das Lernen direkt im Arbeitsprozess, also so Flow of Work, wird KI ein zentraler Baustein sein, da wird es mehr Tools geben, da wird es Möglichkeit geben, die halt hilft, Wissen halt wieder ja situativ verfügbar zu machen. Und ich glaube, dahin entwickelt sich auch die Erwartungshaltung von uns Lernenden. Und das Zweite, wir brauchen in der wirklich jetzt sich ja stark ändernden Arbeitswelt halt neue Kompetenzen und da verfolgen wir schon so den Gegentrend, dass es so hin wieder zu klassischen Lernpfaden gibt, um neue Kompetenzen halt aufzubauen, das auch gerade im digitalen Bereich. Also das würde ich so differenziert sagen, da würde es hingehen, ohne jetzt in die Glaskugel schauen zu können.
Danke, Kerstin, gerne du.
Also ich glaube, die Lernbranche wird auch in den nächsten Jahren stark von KI geprägt sein. Ich glaube, es verschwindet nicht einfach wieder. Aber ich glaube, dass wir gerade an einen spannenden Wendepunkt kommen. Also, weil es wird immer deutlicher, dass wir ja mit KI alleine zum Beispiel gute Didaktik oder auch fundiertes Fachwissen nicht einfach ersetzen können. Und deswegen liegt die Zukunft aus meiner Sicht in der Verbindung aus beidem. Also, dass man es eben schafft, die Effizienz und die Anpassungsfähigkeit von KI auf der einen Seite zusammenzubringen mit der menschlichen Expertise, Kreativität und auch didaktischem Know-how auf der anderen Seite.
Damit haben wir hoffentlich auch ein Lernerlebnis geschaffen für alle Hörenden. Vielen Dank an euch, dass ihr uns sowohl philosophisch als auch ganz konkret pragmatisch geantwortet habt. Vielen Dank.
Danke euch.
Danke auch für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
So, und um den Bogen jetzt nochmal zum Anfang zu spannen, wir haben ja sehr viele Trends bzw. Formate, Methoden angesprochen im Bereich des digitalen Lernens und haben ja schon gesagt, das ist nicht einfach irgendeine willkürliche Aufzählung, sondern es sind wirklich alles Dinge, die relevant sind, aber es hat sich eben gezeigt, keines davon kann für sich alleine stehen. Also Microlearning ist nicht die eine Lösung für alles oder alle Herausforderungen im digitalen Lernen, genauso wenig wie KI oder VR, sondern es ist immer eine Balance zwischen verschiedenen Formaten und Methoden. Das muss eben auch dem Inhalt entsprechen. Also sehr komplexe Themen lassen sich vielleicht nicht mit einem 5-Minuten-Video komplett abhandeln. Es kann Einstieg sein, aber keine allumfassende Einordnung. Insofern bleibt es, glaube ich, spannend, welche der Trends sich immer mal wieder mehr oder weniger durchsetzen.
Hast du dir jetzt so einen Lieblingstrend rausgesucht, über den wir künftig nochmal sprechen sollen?
Das ist schon die Checkout-Frage oder so. Nee, einfach so ganz locker.
Einfach so mal.
Okay, also natürlich sprechen wir ja immer über KI und ich glaube, das wird uns auch noch sehr, sehr lange begleiten. Aber ich finde immer noch die Frage nach individualisiertem Lernen sehr spannend. Einfach deswegen, auch in welchem Verhältnis es dazu stehen wird, dass wir doch noch mit anderen lernen, weil ich persönlich, ich eigne mir schon auch gerne Inhalte mal alleine an, damit ich so Zeit habe, damit meine Synapsen sozusagen neu zu verknüpfen oder zu gucken, wo kann ich anknüpfen, wo habe ich noch offene Fragen. Aber ich brauche dann immer auch den Austausch, um meine Fragen zu klären oder nochmal zu gucken, wie sind andere Perspektiven auf das Thema. Und da bin ich gespannt, weil natürlich KI mehr ermöglicht, das jetzt so persönlich zuzuschneiden. Und ich hoffe, das andere geht nicht verloren.
Das finde ich jetzt total schön, wie du den Bogen bekommen hast. Ich dachte so, sie würde niemals sagen, dass sie unbedingt ganz tief nochmal über KI sprechen würde. Und habe mich kurz gewundert, aber wie du dann den Bogen genommen hast zur Individualisierung und Zusammenlernen. Sehr schön. Auf jeden Fall ein Thema, glaube ich, dass wir uns ja auch schon auf die Redaktionsagenda gestellt haben. Da werden wir mal schauen, wie wir das demnächst auch noch im Printmagazin mal tiefergehend anschauen können. Und ich würde aber auch gerne mal noch, also du hast mich zwar nicht gefragt, aber ich sage es jetzt
trotzdem. Ich frage dich, ja, natürlich.
ich würde gern mal noch näher über Virtual Reality sprechen, weil das wabert immer so ein bisschen mit rum und ist ja jetzt durch KI auch nochmal verstärkt. Gleichzeitig ist es ja trotzdem eher noch so ein Nischenthema, ist ja jetzt nicht in der breiten Anwendung. Und ich glaube, da würde ich demnächst mal noch schauen, wen wir uns da einladen, dass wir da mal noch mehr drüber sprechen, auch wie wir das einsetzen. Mhm. Ja.
Also auch gerne Aufruf an euch alle, wenn ihr Themen, Ideen habt, ob es jetzt VR ist oder was anderes. Ihr dürft euch natürlich jederzeit bei uns melden.
Also ihr merkt auch, die Themen gehen uns nie aus.
Genau.
Aber wenn ihr sagt, da möchte ich jetzt mal richtig tief reingehen und möchte mal, dass ihr darüber sprecht, dann sagt uns
meldet
doch einfach.
Euch einfach. Genau. Und jetzt ist aber tatsächlich noch Zeit für unsere Checkout-Frage.
Oh ja.
Checkout.
Julia, du hast so viel über Balance gesprochen zwischen Individualisierung und dem Zusammenlernen. Wie findest du denn deine Balance?
Die Frage ist richtig gemein, weil es nämlich nicht so leicht ist. Also bei mir, das habe ich ja schon so oft gesagt, aber ich schaffe es am besten, wenn ich Musik höre, mich nochmal so zu sammeln und irgendwie zu gucken, was steht jetzt gerade an und was hat vielleicht Priorität. Weil voll oft, wenn dann Aufgaben reintrudeln, ob die jetzt privat oder beruflicher Natur sind, dann habe ich immer so eher den Impuls, das, was gerade aufläuft, direkt zu machen, damit ich es abhaken kann und muss dann nochmal kurz überlegen, halt mal, gibt es vielleicht was ich vorher noch machen sollte? Und da kurz so zur Ruhe zu kommen, das gelingt mir am besten mit Musik und je nach Stimmung natürlich. Also da hat man ja die breite Auswahl.
Ja.
Wie findest du denn Balance?
Ja, ich gebe zu, dass bei mir schon die Waage immer mal schnell auf die eine oder so andere Seite aufschlägt. Und ich habe jetzt im Moment noch nicht diesen einen Dreh, wie du sagst, es ist die Musik. Ich würde ja sehr gerne sagen, es ist der Sport, aber ja, genau. Auch der Sport fehlt öfter mal. Und da müsste ich auch noch mehr Balance finden. Aber es ist doch immer wieder so ein bisschen dieses sich dran erinnern, dass man bestimmte Aufgaben, dass man halt nicht so schnell in Aktionismus verfällt. Das ist, glaube ich, was man eigentlich sich täglich irgendwie immer wieder sagen muss. Und ich mir auch immer wieder sage, dass wenn es so ganz wild wird und von überall Anforderungen, Fragen, wie auch immer kommen, dass man sich dann selbst nochmal kurz zurückhält und nicht eben darauf verfällt, das Erstbeste zu tun, um was getan zu haben, sondern die Prioritäten nochmal setzt. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch daheim mit meinen Kindern zwei, die halt einfach mich sofort ins Hier und Jetzt holen, weil da muss immer alles Hier und Jetzt sein. Das bringt natürlich auch ein Stück weit Ausgleich zwischen.
Und ich würde sagen, an Tagen wie diesen, wer hat's verstanden, habe ich gerade gehört, als ich hergefahren bin, da hilft auch immer ein Eis, um sich nochmal kurz in den Moment zu beamen und sich zu sagen, ich nehme mir mal kurz 5 Minuten und überlege, wie ich jetzt vorgehe.
Süß, das geht immer, ist auch ein schöner.
Ja, oder Essen überhaupt.
Wieder andere Disbalancen, aber ja.
Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch gutes Durchhalten in dieser doch sehr, sehr, sehr heißen Sommerwoche. und freuen uns schon auf die nächste Folge.
Ja, und wenn ihr zwischendrin Themen habt, die ihr für euch auch gerne klären möchtet, dann schaut doch auch einfach mal vorbei auf neues-lernen.org, auf unserem LinkedIn-Kanal. Schaut nochmal in unser Printheft rein, wo wir die große Frage, dass wie fair ist eigentlich Weiterbildung, aufwerfen.
Und alles gesammelt in der App.
Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Podcast.
Macht's
gut. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.